dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Hier ist er wieder, der Thomas Rettig. Und ja, ich freue mich über dieses tolle, sonnige Wetter. Bin heute ja mal wieder im Studio. Und ja, der Sommer war, ist wunderschön. Für mich zumindest. Die einen schimpfen zu warm, die anderen schimpfen. Ach, naja, warum schimpfen die anderen? Es ist Sommer. Ja, und sollen wir es einfach mal genießen, schön Vitamin D sammeln und ja, die Hauptzeit, wo man Vitamin D nehmen kann, ist so in um die Mittagszeit rum. Da ist es am intensivsten, da kann es der Körper am besten aufnehmen und verarbeiten. Ja, ihr Lieben, wir waren für euch und für uns natürlich auch, wir genießen ja auch teilweise das Leben, trotz Depression und anderer psychischer Beeinträchtigungen. Wir waren unterwegs bei, wie seit 8 Jahren, zum New Healing Festival in der Nähe von Pritzwalk in Breddeöl am wunderschönen See, in einem wunderschönen Wäldchen. Das 8. Jahr war ich dieses Jahr dort und gefeiert hat man das 10-Jährige. Und ja, die Menschen, die man dort trifft, alte Weggefährten, Menschen, die das erste Mal da waren, Freunde von mir, die im Laufe der letzten Jahre dann gesagt haben, Mensch, da muss ich doch vielleicht doch mal mit, vielleicht ist das Festival doch nicht so schlecht. Und wer einmal da war, kommt immer wieder hin, weil es ist einfach eher sehr familiär, nicht zu groß. Also in einer Woche, weiß ich nicht, sind da vielleicht so 3.500 Menschen auf einer, oder 3.000, ich weiß es nicht, auf einer schönen Fläche verteilt. Im Wald campen da die jungen Wilden, bauen sich da so schöne Unterkünfte mitten im Unterholz. Es gibt Family Space, es gibt so schöne, interessante Fleckchen, man kann baden gehen, man kann ins Geschehen reingehen und man kann natürlich auch wieder rausgehen und sich ein bisschen Ruhe gönnen und ja, das ist meines Erachtens wichtig, ja. Also ich kann das auch nicht mehr so auf so einem großen Platz, irgendwie, wo dann alle so zusammen sind und die ganze Zeit gehen da bum, 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 das ist nicht mehr meins, da habe ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Aber hier ist es wirklich wunderschön. Das Ganze geht eine Woche, man muss aber nicht eine ganze Woche da bleiben. Es gibt einmal in der Woche, ist ein bisschen ruhiger von Montag bis Freitagmittag. Da ist eher so Family, eher so Workshops verschiedener Art. Und Freitagmittag ist dann die Übergabe. Und dann das Wochenende, ja, dann kommt da schön Goa, Techno und so weiter. Verschiedene Musikrichtungen. Es gibt natürlich auch die Express Stage, wo man, wo junge Künstler oder auch ältere einfach ihre Liedbeiträge mit unterschiedlichsten Instrumenten vorführen. Ganz, ganz toll, ganz, ganz interessant, junge Menschen dort kennenzulernen, die, sage ich jetzt mal, auch Deutsch singen, wo man halt einfach, wo sie ihre Sorgen, wo sie ihre Nöte, ihre Visionen besingen und oder einfach nur chillige Musik. Ja, das gibt es dort alles. Wir haben mal eine kleine Auswahl hier für euch zusammengestellt und es wird demnächst auch noch einen Film dazu geben, den sehen wir natürlich nicht im Radio, nein, sondern beim offenen Kanal Merseburg-Querfurt und dort haben wir ja letztes Jahr das erste Mal für diesen Sender einen Film gedreht und das ist auch ja, Bürger, Medien und wir sind alles eine Familie. Und es ist schön, wenn man was in Bild und was in Ton produziert und herstellt. Ja, was haben wir heute für euch? Wir haben heute für euch auch mal was ganz, ganz Interessantes. Wir haben das Awareness und Psycare-Team mal interviewt. Die Aufnahme ist nicht ganz so toll geworden von der Qualität her, aber wir haben das Beste gegeben. Es war eine Außenveranstaltung kosmischer Oktaven. Da werden wir euch mal ein bisschen reinbringen. Bei der Akademie waren wir dort und das wird auch noch eine spannende Geschichte werden, weil es sehr mannigfaltig ist, sehr umfangreich. Und in der zweiten Stunde dann ein schönes Interview von knapp einer Stunde mit der Mareika, die eine ausgebildete Glückstherapeutin ist, Glücksclubs gegründet hat. Und ja, da möchten wir euch gerne einen Einblick geben. Begleitet werden wir da von einem Harfespieler. Lasst euch überraschen, ihr Lieben. Und wir starten jetzt einfach mal los.
Awareness bedeutet für mich vor allem Bewusstheit über mich selber und aus diesem heraus dann zu schenken, weil es fehlt einfach in unserer Gesellschaft. Und hier gerade in Bezug auf die Healing, hier ist es natürlich auch häufig, weil die Leute sehr offen sind, dann nehmen sie Psychedelika. Und dann kann es einfach sein, dass schwere Zustände hochkommen, also auch Traumata hochkommen, psychoaktive Substanzen, Welten aufmachen. Und dann sind wir ebenfalls da, gerade Peter mit seinen Ausbildungen, sind wir da, um die Leute aufzufangen, gut durchzubegleiten. Und wir sind sozusagen, wir stehen vor Krankenhaus, vor Security und vor der Psychiatrie, um einfach eine gute, ja, liebende Umarmung. Ich sage immer, wir stehen ums Festival herum, unser Team, und halten die Arme offen und zusammen.
Und ihr habt ja diese pinkfarbenen Westen an, ich weiß nicht, oder das Magenta, ich weiß es nicht. Pink, gut. Ihr habt diese pinkfarbenen Westen an, da steht A-Team drauf oder E-Team, wie man das sagen möchte. Man erkennt euch, man kann euch rufen, wenn vielleicht jemand auffällt, auf der Tanzfläche oder irgendwo ist jemand, dem geht es nicht so gut, dann kann man sicherlich auch euch Bescheid sagen und ihr kümmert euch.
Genau, man kann jederzeit über die Funken, man kann eigentlich alle Menschen ansprechen, die Funken haben. Wir haben einen eigenen Kanal und die können uns anfunken. Und wir sind fast immer mit 2 bis 3 Teams hoffentlich wieder unterwegs und können dann dementsprechend auch agieren. Und die Teamer an sich haben dann uns auch nochmal im Hintergrund und wir gehen dann auch mit rein, wenn die Situationen zu schwierig sind. Genau. Und wir sind auch immer mit Bananen, mit Wasser, mit Decke, mit Schokolade, mit Seifenblasen, mit guter Laune sozusagen vor Ort, um wieder zu unterstützen.
Ja, ja, also ich selber wusste bis jetzt darüber nicht so viel, aber das erschließt mich, weil ich auch in ähnlichen Bereichen unterwegs bin, erschließt mich das und finde es wundervoll, dass ihr hier so viel Arbeit leistet, für Arrangement. Weil es ist ja auch so, hier ist Festival, alle feiern und ihr seid ja wirklich mit harter Arbeit. Das ist Respekt, Chapeau.
Aber diese Arbeit gibt auch wieder so viel zurück. Also es ist halt aus dem Herzen zu geben. Es kann super konfrontativ sein und da bin ich Peter auch super dankbar, wenn ganz, ganz schwierige Fälle sind, die mich überfordern. Kann er auch reingehen, gerade ich sage so Gewalt oder ne, Leute ein bisschen ausrasten. Aber es gibt einfach so viel zurück. Und das ist, wir wissen einfach, weshalb wir das machen. Und deswegen ist es oft, als ob wir so durchfließen. Also es ist ganz viel zurückgeschenkt. Und wenn die Rückmeldungen kommen, wenn wir jemanden vom Krankenhaus bewahrt haben, auf MDMA mit absolut Hochdosierung, und sagt, oh, das war das schönste Festival bei euch. Und dann wissen wir haben alles richtig gemacht. Und dafür brennen wir halt. So merke ich auch gleich mal.
Ja, ich spüre das auch, dass du nicht so offen ist. Nein, das ist sehr schön, das ist Leidenschaft. Ja, ja, das finde ich klasse. Peter, du hast mir gerade kurz vorher gesagt, Awareness und Care.
Psycare.
Psycare. Ja, was ist Psycare?
Psycare ist im Grunde einfach eine Ergänzung zusätzlich zu Awareness sozusagen, um zu sagen, hey, wir nehmen auch alles mit, was hier wirklich passiert sozusagen. Und das ist das Schöne nochmal zurück an die Healing. Er hat gesagt, es wird einfach zwischendurch auch was konsumiert. Trotzdem sind hier auch unglaublich viele offene Menschen, für die das Awareness-System zum Beispiel unglaublich wichtig ist. Ja, sensible Menschen einfach, die durch allein nur einen Atemworkshop sozusagen aufgebrochen werden. Ja. Und dann geht es los sozusagen. Aber dann gibt es auch noch die andere Fraktion, die sich halt bewusst in den veränderten Bewusstseinszustand begibt. Sozusagen, und was auch okay ist, aber was auch manchmal einfach schief geht oder überfordernd ist, so sage ich es eigentlich lieber, ja, weil es einfach wirklich immer eine wertvolle Erfahrung ist, auch wenn sie schwierig ist. Ja, also es ist auch meine Haltung zu Psycher sozusagen, und auch denen helfen wir hier weiter. Und ja, als Ergänzung kann ich wirklich nur sagen, danke, dass das hier sein darf sozusagen, dass man darüber offen sprechen darf, weil in vielen anderen Kontexten wird es halt einfach bei uns auf dem Festival passiert sowas nicht. Und das ist einfach nicht die Realität. Und hier wird sie abgebildet und deswegen bin ich ganz froh.
Nein, also ich finde das total toll. Ich habe vor 2 Jahren auch eine junge Frau, die kam aus dem, also die war clean dann, ne, und hat sich so gedacht, so nach 2-3 Jahren clean, sie hat einen schönen Bauwagen irgendwo auf dem Hof, ne, sie könnte sich jetzt da ihre Tiere angucken und ihre Musik anmachen, aber sie dachte, sie will mal die Herausforderung wieder auf dem Festival. Ja, und die ist dann hierher und dann haben wir auch jemanden von euch getroffen und das fand die auch ganz cool. Aber sie hat es nicht in Anspruch genommen, sie musste dann auch wegbegleitet werden. Schade, man kann es, man sollte es, für den Festival. Aber es ist vorhin ein Gespräch mit einer Besucherin hier aufgefallen. Ich habe so gesagt, Mensch, letztes Jahr war ich Freitag hier, aber ich habe noch mal gedacht, wir treffen noch jemanden hier. Und da saßen ja immer noch Leute, die schreien in den Wäldern, helft mir mal, was haben die? Sind die verloren gegangen oder?
Die Menschen, die schreiend in den Wäldern sind?
Ja, Freitag noch, nach dem Festival.
Oh, ja, es kann tatsächlich häufig sein, dass was aufbricht und dann kann es wie so eine drogeninduzierte Psychose werden. Das haben wir tatsächlich häufig gehabt. Die Leute gehen über ihre Grenzen, schlafen nicht genug, sind vielleicht als Helfer hier, haben eh so eine Latenz, so eine Prädisposition. Ja. Na, dass sie eh ein bisschen empfindsamer sind, oder es ist was, wie so schizophrene Sachen können dann einfach sein. Also der Geist ist so geöffnet und sie haben dann weniger Erdung, weil hier ist ja auch viel Energie im Feld und dann brauchen sie eigentlich ganz einfach Essen, Menschen, die ihnen zuhören, Erdung, Prozessbegleitung und zur Not vielleicht auch etwas, was den Geist manchmal wieder ein bisschen verschließt, wie Diazepam oder Neuroleptika. Also es sind meistens Menschen, die so sensibel sind, sieht man auch in den Augen dann, aber es ist zu viel. Es war zu viel Öffnung.
So. Super. Was möchtet ihr noch den Menschen hier mit auf den Weg geben? Julia?
Also mein Wunsch ist, dass der Gedanke von Awareness und füreinander da ist, sein, einfach nicht nur in dem Team ist, sondern immer. Also die schönsten Momente sind eigentlich, wenn ich mein Team hier am Feierabend auf dem Floor sehe und da geht es einem Menschen, und ich hoffe, es mich berührt, da geht es einem Menschen nicht gut und ich sehe alle und alle gucken und gucken, was gebraucht wird. Mhm. Und das berührt mich so sehr, also dass wir einfach eine Gesellschaft werden, die wieder mehr füreinander da ist, das wünsche ich mir, weil das brauchen wir in Deutschland. Ich glaube, dann leuchten wir auch alle ein Stück mehr.
Genau. Ich hätte gerne jetzt ein Taschentücher gegeben, aber schön, diese strahlenden leuchtenden Augen. Peter, was möchtest du?
Zu ergänzen, ja, ich sehe das so, die Arbeit macht Spaß sozusagen und auch das, was dabei passiert sozusagen, ist vielleicht von außen betrachtet manchmal komisch, ja, aber für denjenigen meistens echt viel wert und nehmt es in Anspruch, lohnt sich. Ja, und es geht nicht darum, irgendwie irgendwelche, hey, da war irgendwas komisch, sondern es geht um euch, es geht um eure Psyche im Endeffekt, dass die wieder heil nach Hause kommt.
Ja, und wir bedanken uns bei euch für die tolle Aufklärung, wünschen euch ein schönes Wochenende und vielen, vielen lieben Dank von Herzen, dass es euch gibt.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, ihr Lieben, das war ein Interview, sehr, sehr interessant, auch sehr wichtig, wie ich finde, zum Thema Psycare und Awareness. Also ich wusste darüber so gar nicht so viel und ich finde schön, dass man auf so einem Festival da auch betreut wird, weil die Thematik ist ja nun mal da. Und jetzt wird's ein bisschen spooky für den einen oder anderen, war's für uns auch. Jetzt gehen wir zu den kosmischen Oktaven. Und nachdem ich mir die Aufnahme angehört habe, habe ich mir gesagt, ja, da muss man weitermachen, da muss man tiefer gehen, da waren so tolle Menschen. Und ja, also, ja, hören wir mal rein zum Thema kosmische Oktaven und was alles da so drumherum hängt.
Ja, Hallöchen, heute sind wir hier im Zelt der Akademie und was das bedeutet auf der New Healing Akademie. Das ist so ein schönes Doppelzelt hier, sehr bunt mit diesen, wie nennt man das hier oben?
Das sind gehäkelte Mandalas. Die haben eigentlich keinen speziellen Namen. Das ist, wir sagen Doro-Kunst, weil die Doro macht das immer.
Ah, die Doro macht das?
Ja, wenn die an der Konferenz sitzt und alle haben einen Laptop vor sich, dann sitzt sie da und hat eine Häkelnadel und macht irgendwas.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Immer bei sich, immer in Arbeit.
Immer in Arbeit.
Genau. Und der Herr, der hier schon jetzt das Wort ergriffen hat, ist kein geringer als der Hans Stowe. Wir kennen uns schon ein paar Jahre von hier und endlich haben wir es mal geschafft, dass wir mal zusammensitzen und hier ein Interview machen. Hans, wie ist das hier zustande gekommen? Diese Akademie, es sind ja so viele Menschen, also für mich jetzt hier, um das erstmal alles erfassen zu können, ist ja schon riesengroß. Ja, aber ihr habt euch ja irgendwann gefunden und das wird ja auch irgendwo einen Zweck und einen Sinn haben, warum ihr euch gefunden habt.
Also, die New Healing gibt es seit 10 Jahren,
ja.
Und vorher gab es ja ein Festival, das hieß Spiritual Healing. Das haben der Peter und der Konstantin gemacht. Der Peter, der war gerade hier.
Ja.
Hat sich sehr gefreut, wie sich das entwickelt hat. Und ja, die Jahre, so 2006, 2007, erinnere ich mich, da war ich mit dem Christian Rätsch da unter einem Fallschirm, war da aufgespannt und wir haben da Vorträge gehalten. Und seitdem einfach jedes Jahr, früher im Spiritual Healing und jetzt New Healing, machen wir Infostand und Akademie, kosmische Oktave, Drogenaufklärung, Bewusstseinsforschung und in den letzten Jahren immer auch Gehirnwellen-Striptease, also dass man seine Gehirnwelle angucken kann als Biofeedback.
Und das, als Biofeedback.
Ja, ja, Biofeedback.
Weil ich mich den Tag nämlich schon gewundert hatte und hatte Alfredo und ich, wir haben uns da unterhalten, es wird ja visualisiert. Und dann, man hat da bunte Farben gesehen. Ja, wie gesagt, aber was spiegelt das wieder?
Die Frequenz, wo das Gehirn arbeitet.
Also als Biofeedback.
Ja.
So wie man es klassisch aus der Klinik
erkennt. Ja, ja.
Okay. Das ist eine coole Sache. Würden wir vielleicht auch nochmal heute Abend ausprobieren wollen.
Ja, kannst du gerne machen.
Das
und auch filmen.
Das auf jeden Fall. Zur Rechten von mir, genau. du bist der Norbert. Richtig. Mhm. Ja, du machst hier kosmische Oktaven. Hast du zumindest im Vorgespräch uns mal so ein bisschen so einen Einblick gegeben. Und wir haben uns dann unterhalten, dass wir uns da mal kurz unterhalten für die Menschen, die gar nicht wissen, was kosmische Oktaven sind. Ja.
Ja, das kommt von Kusto. Der ist der Urheber, der Vater der kosmischen Oktave. Und die Idee ist einfach, technisch gesehen, die Oktave findet in der Musik statt, ist das Intervall der Verdopplung oder Halbierung einer Frequenz. Ich kann also ein A spielen, eine Oktave höher, es ist ein eingestrichenes A, zwei gestrichenes A, zwei Oktaven höher, nach oben oktavieren und nach unten oktavieren. So haben wir als Kinder, hören wir 10 Oktaven, älter werden die oberen Oktaven, die oberen Töne werden dann weniger, haben wir noch 9 oder 8 Oktaven. So kann man sozusagen eine Melodie 8-mal im Hörbereich oktavieren und hört sie immer noch in verschiedenen Tonhöhen, in verschiedenen Oktaven. Die passt auch zusammen, wenn die Frequenzen durch den Faktor 2 miteinander stimmig sind, oktavanalog sind. Und dieses Konzept der Oktaven über den Hörbereich hinaus zu erweitern, im Prinzip unendlich oft, also dass man auch kosmische Perioden wie das Erdenjahr oder die Pluto-Umdrehung oder noch größere Perioden in den Hörbereich hinunter oktavieren kann, den man einfach immer öfter halbiert. Das ist die kosmische Oktave von Kusto. Das ist sozusagen die Idee, wie man die Oktave als Maßstab, als musikalischen Maßstab nehmen kann, um Größendimensionen, große Zeiten in den Frequenzbereichen zu oktavieren und dort abzubilden. Und also die kosmische Oktave kommt von Kusto, der ist der Vater der kosmischen Oktave. Und ich habe mir das natürlich mich damit beschäftigt, vielleicht vor 20, 30 Jahren jetzt schon fast. Und habe dann am Ende meines Studiums festgestellt, dass Kusto ja immer die Umlaufperioden oktaviert. Und da ist ja nichts gesagt über die Elliptizität, über die eigentliche Bahnform, die ja so eine Schwungform ist durch die Ellipse.
Was hast du studiert?
Ich habe Philosophie studiert.
Philosophie?
Und Religionswissenschaft dann und auch Chemie. Also ich habe dann, als ich die kosmische Oktave kannte, habe ich mein Studium so ein bisschen in die Richtung der Fragen, die mich da interessieren, gelenkt. Also habe dann nochmal gewechselt. Chemie kam dann dazu. Weil in der Chemie macht man eben Spektralanalyse und was hat Materie mit Strahlung zu tun, welche Frequenzen gibt es da und so. Das hat mich interessiert, analytische Chemie, natürlich nur im Nebenfach und in einer abgespackten Form als Geisteswissenschaftler. Also,
was bringt mir das jetzt als Mensch, wenn ich kosmische Oktaven kenne oder höre?
Der praktischste, aus meiner Sicht, die größte Bedeutung ist, dass man ja mit Musik sich bewusst in eine bestimmte Stimmung versetzen kann. Und mit der kosmischen Oktave haben wir eine Möglichkeit zu zeigen, was unsere natürlichen Schwingungen sind. Der Jahreston, das Erdenjahr, 365 Tage um die Sonne, entspricht dem Om-Ton, dem Herzton, dem heiligen Schöpfungston der Inder. Und Kusto hat mit der kosmischen Oktave die Beziehung zum Makrokosmos hergestellt. Insofern können wir uns bewusst in die Schwingung der Natur einschwingen und zu uns selbst finden, zur Ruhe finden oder auch aktivieren mit dem Erdentag. Also ganz bewusst mit natürlichen Frequenzen arbeiten. Das ist so das, was aus meiner Sicht der größte Wert ist.
Geht es dazu sagen, so wie der Geograf eine Landkarte macht?
Ja.
Damit man sich orientieren kann, da ist ein See, da ist ein Berg, da ist ein Weg, da ist ein Dorf,
ja.
Und man kann den Weg finden,
ja.
So ist das auf akustischem Bereich möglich, sich einfach ein Bild von einem Sonnensystem zu machen. Der Merkur, der hat einen hohen Ton, der geht dann schnell in 88 Tagen. Die Venus,
ja.
Die geht langsamer schon, die ist etwas tiefer, die Erde ist nochmal etwas tiefer. Und je weiter draußen die Planeten sind, sind die Töne tiefer. Aber die Abstände, sich vorzustellen aufgrund von Zahlen, aufgrund von astronomischen Einheiten oder Ähnlichem, ist was völlig anderes als die Warnung, als Musik. Ich höre den hohen Ton, ich höre die tieferen Töne und ich habe einen ganz anderen Zugang zu den Verhältnissen der Größenordnung in so einem Sonnensystem. Es ist einfach ein anderer Zugang auch zur Natur zu finden.
Mhm. Also bedeutet das, also so habe ich es jetzt verstanden, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einen Raum begebe, wo ich erstmal eine Stille habe, wo es dunkel ist, wo ich vielleicht hier solche Mandalas, solche Bilder, die mit Schwarzlicht angeleuchtet sind, ich liege jetzt vielleicht in einer Liege, habe vielleicht noch einen Duft dabei, schönes Licht, was der Alfredo hier so beiträgt, und lege mich dann einfach so schön hin und fange dann an, diese Töne zu hören.
Ja.
Das ist doch dann, so stelle ich mir das jetzt vor, wie so eine Reise. Weiter weg, schlägt tiefer, jetzt bin ich da, wie so eine Navigation,
ja.
in mir, oder? Kann man das so als Entspannung auch sehen?
Da würde ich mal mit dem Max reden, denke, das genau jetzt, was du gesagt hast, als ja. Software entwickelt, dass man sich an einem bestimmten Punkt im Sonnensystem aufhalten kann und von da aus die Gegebenheiten anhören. Also,
ja, wer ist denn hier Max?
Der Max, der sitzt da, der Letzte, der sitzt in der Reihe.
Der Letzte,
den würde ich dann da auch interviewen.
Ja, vielleicht kann den Max mal einer herholen, ganz kurz. Ja. Alfredo, über dich haben wir ja schon gesprochen, du konzipierst oder konstruierst Lichtelemente aus Gebrauchsgegenständen.
Ja, ich bin gebraucht oder ich nutze eine andere Art.
Ja, setz dich mal hier hin.
Was ist der Effekt des Lichtes?
Ja, ein paar Fragen an dich.
Ja, ja, ein atmosphärischer Lichtapparatur schafft es durch die
Gefühle und Reisen.
Okay. Sehr schöne Gebilde. Halt mal nachher nochmal kurz die Kamera drauf. Max, schön, dass du da bist.
Ja,
wie gesagt, wir sind ja alles Laien hier und wir haben uns gerade über die kosmischen Oktaven unterhalten. Und so wie die beiden Herren mir das jetzt aus ihrer Sicht erklärt haben, habe ich das jetzt vielleicht für mich so verstanden. Wenn ich jetzt in einen Raum komme, wo der dunkel ist, der mit Schwarzlicht angeleuchtet ist, wo wir dann die tollen Gebilde sehen, das tolle gebrochene Licht, ich bin jetzt gleich mal auf einer Lüge. Mhm. Ja, und so habe ich das jetzt verstanden, dass die Töne immer unterschiedlich sind. Und ich will mich jetzt runterfahren, habe gleich noch einen Duft dabei und du fängst da jetzt an mit deinen Oktaven. Ich kann mir das da gar nicht so richtig vorstellen, aber ich kann mir doch vorstellen, dass ich dann da so liege und eine Reise mache. Ist das, habe ich das richtig verstanden?
Die Reise machen wir wahrscheinlich auch sonst auch, ja. Aber also die Frage ist eben, warum diese Reise auch in gewisser Weise in den Frequenzen unseres Kosmos stattfindet.
Ja, wenn die Frequenzen mitleiten, wenn ich da liege, ja. Und sag mal, du spielst jetzt eine gewisse Musik ein, die mich dann leitet, wie der Hans gerade gesagt hat, das ist halt wie so eine Landkarte, dass wir jetzt Laien halt auch wissen, okay, da muss ich lang, da ist das und da, dass ich höher der Ton, der ist tiefer der Ton, dass ich dann, wenn ich das vielleicht vorher mir durchgelesen habe, dann da liege und höre diese Töne, dass ich dann wie so eine, wie so im Blindflug, sage ich jetzt mal, geleitet werde.
Ja, an erster Stelle steht ja zumindest eine Art kosmische Uhr. Also wir müssen den Zustand herausfinden, wie die Planeten aktuell stehen. Ja, wunderbare Arbeit geleistet. Und da kommt es eben darauf an, wie ist denn die aktuelle Resonanz, wie so ein Sonnensystem? Welche Frequenzen muss ich denn dann spielen, damit meine Reise auch möglich resonant mit den Planeten grünen ist? Dabei kann alles Projekt, also dieses Programm, die Software, diese Daten eben auch über das Netzwerk schicken. Und man kann damit zum Beispiel die Lichter ansteuern, der Drama einstellen. Das Programm geht dann an, welche Tonhöhe gespielt werden muss, welche Geschwindigkeit, wir haben BPM-Anzahl. Also das heißt, man kann sich eintunen auf die aktuellen Parameter unseres Soundtechniken. Und damit ist das dann halt auch deutlich resonanter wahrscheinlich zur aktuellen Tages.
Jetzt verstehe ich das. Das ist jetzt noch so, wie die Planeten jetzt auch wirklich stehen.
Aktuell in
dieser jetzt habe ich das verstanden. Also wenn ich da jetzt mittags um 12 hinkomme, ist das sicherlich ein anderer Klangton wie abends 20 Uhr nach der Arbeit.
Es kommt drauf an, worauf man hört. Es gibt natürlich bestimmte Planeten, die etwas konstantere Bahngeschwindigkeiten haben. Aber der Mond, den kann man auch wirklich hörbar täglich sich verändern. Und dann zum Beispiel merken.
Also ich würde da gerne nachher mal reinhören, dass ich mir das vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, ich meine, ihr seid alles Profis, ihr arbeitet seit Jahren zusammen. Ja, ihr seid Spezialisten und wir müssen das jetzt nun transportieren an Menschen draußen, die genauso viel Ahnung haben wie ich von der Sache, um das mal positiv auszudrücken. Aber dafür gibt es euch ja, dafür gibt es ja Spezialisten, die hier einfach sich damit beschäftigen und da in die Tiefe gehen. Das finde ich toll. Wahrscheinlich wird man da auch so vielleicht manchmal belächelt, oder?
Kann ich mir vorstellen? Die Begrifflichkeit. Viele Leute befassen sich seit langem mit Weltanschauung.
Ja.
Weltanschauung kommt ja von Weltanschauung.
Ja.
Und wir machen halt Weltanhörung.
Weltanhörung ist ein schönes Weltanhörung. Das ist ein schönes.
Wir hören uns das einfach an. Wir denken uns einfach ein paar Oktaven in unserem Geist weiter, als unsere Ohren reichen, und transponieren das in den Bereich, die Ohren erfassen. Das ist also praktisch ein akustisches Fraktal von der Gegebenheit.
Ja.
Genau.
Was ist ein Fraktal? Das wäre auch noch so eine Frage, die bei mir auf dem Zettel steht. Was ist ein Fraktal?
Ja, ein Fraktal, also Fraktal kommt erstmal von Frakture, also von etwas Gebrochenem. Ja. Und das bedeutet aber eigentlich auch übersetzt, dass wir eine Form haben, die sich anscheinend auf verschiedenen Skalierungsebenen wiederholt. Die ist nicht dieselbe, aber sie sieht ähnlich aus. Also sind das selbstähnliche Phänomene, die wir beobachten können. Und wenn man sich tiefer mit Fraktalen beschäftigt,
dann ist selbst die kosmische Oktave und eben auch alles, was wir sehen im visuellen Bereich, eigentlich auch den Fraktalen zuzuordnen. Also am Ende kommt man eigentlich fast darauf hinaus, dass alles, was wir als natürlich beschreiben, eigentlich einer fraktalen Grundstruktur war. Zum Beispiel wie die Obertonserien
ja.
Audio.
Okay, dankeschön. Wer kann mir das die Frage beantworten, was ist Harmonik? Harmonik.
Also, ich glaube, am besten kann dir das beantworten, einer, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und das ist der Theon von Smyrna, der ein Buch geschrieben hat. Das Einzige, was von ihm überliefert ist. Und das heißt, Mathematik für die Lektüre von Platon.
Okay.
Und da geht er auf die vier antiken Wissenschaften ein. Das war die Geometrie, das war die Arithmetik, die Zahlen, das war die Harmonik, die Musik, die Schriftkunst und die Astronomie.
Ja.
Und die vier Bereiche, daraus hat man etwas entwickelt für die Kultur, für die Forschung, für die Selbsterkenntnis. Und die Harmonik, das ist, sagen wir, die Schnittstelle zwischen Mathematik, musikalische Intervalle, Proportionen, das ist Mathematik, Stimmkunst ist auch Mathematik. Und Musik ist dann eigentlich, ja, Mathematik und Physik mit Seele. Kommt dann das künstliche Element dazu, das nicht bis ins letzte Ende mathematisch definiert ist, aber sagen wir, aus der Emotion, die durch die mathematischen Gegebenheiten verschiedene Klänge lösen unterschiedliche Reaktionen aus.
Ja.
Unterschiedliche Musiken lösen unterschiedliche Stimmungen aus.
Ich würde dazu auch gerne was antworten auf die Frage, was Harmonik ist. Du bist uns jetzt ein bisschen weiter in der Zeit zurückgegangen, aber die Harmonik ist erstmal ganz allgemein die Lehre von den Verhältnissen. Es gibt ja mehrere mathematische und naturwissenschaftliche Untergliederungen des Wissens. Und so gibt es zum Beispiel in der Mathematik die Arithmetik ist die Lehre von den Zahlen. Geometrie ist die Lehre von den Figuren und räumlichen Anordnungen. Ja? Und die Harmonik ist die Lehre von den Verhältnissen und deshalb sehr allgemein eigentlich in ihrer reinen Form ein Teil der Mathematik, aber wo es darum geht, eine Zahl mit einer anderen Zahl ins Verhältnis zu setzen. Also die Lehre von den Rationalbrüchen, könnte man sagen. Und die rationalen Brüche ist einfach zwei Zahlen, ein halb, zwei Drittel, das ist ein Rationalbruch. Wenn man sagt nicht 0,354 irgendwelche irrationalen Brüche, sondern die rationalen Zahlen sind die Zahlen, die man in Bruchform einfach darstellen kann. Und die Harmonik ist von einem deutschen Forscher, Hans Kreiser, als Wissenschaft begründet worden. Es gibt natürlich ein langes Vorfeld, auch die Harmonia, eine griechische Göttin und so weiter. Es geht weit in die Antike zurück. Aber als Wissenschaft ist die Harmonik von Hans Kreiser begründet worden, der ein antikes Zahlenschema, nämlich das Lambdoma, wo die rationalen Brüche alle angeordnet sind, das kann man so dreieckförmig sehen, pyramidal auch dargestellt. Und insofern ist die Harmonik für mich heute leicht ausgedrückt die Lehre der Verhältnisse, aber mit Hans Kreiser die Wissenschaft der Verhältnisse.
Das soll ja im Kölner Dom alles vereint sein.
Also den Kölner Dom habe ich nie nachgemessen, aber in anderen Kirchen wie den Mainzer Dom oder in Chartres oder in Metz habe ich mich sehr genau umgeguckt. Es ist unglaublich, mit welcher Präzision Geometrie für die Rosetten angewandt wurde und für den gesamten Bauplan, was für geometrische Momente sie sich ausgedacht haben und die Höhen, wo die Säulen ihrer Kapitellen haben oder die Fenster anfangen oder die Spitzen der Fenster. Das sind alles Zahlenverhältnisse, die wir auch in der Musik durch die Seitenteilung mit den klassischen Intervallen finden. Also optisch ist von Dom Musik in Stein und auch Musik in Farbe und Glas, wenn man die Rosetten dazu nimmt.
Faszinierend. Ja, man geht oftmals aus Unwissenheit irgendwo in den Dom vielleicht, sagt, es ist schön und dies und jenes. Aber es ist auch mal spannend und interessant, auch mal die Hintergründe zu wissen. Ja, wie ist das entstanden? Sehr, sehr faszinierend.
Das ist mein Hintergrund überhaupt, warum ich so Forschung mache.
Ja.
Ich will wissen, warum finde ich das schöner als was anderes? Es gibt Dinge, weil ich die anschaue, dann denke ich, oh geil, das passt. Und dann gibt es andere Dinge, da kommt dann der Gedanke, ja, hätte man das so gemacht, wäre es vielleicht ein bisschen schöner. Und was sind die Kriterien? Einfach für mich als Selbsterkenntnis, wie bin ich konstruiert, dass ich etwas als wirklich schön empfinde, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie ein Spiegelbild der Essenz aus diesem Universum, aus diesem Kosmos.
Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen Musik einspielen können.
Die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, da kann man ja, der Steffen, ist der da?
Nee. Steffen ist wahrscheinlich nicht da.
Nee, der hat die gemacht, das ist Mondschwingung mit der Schwebung, die wieder genau im alphabrellen Bereich Oktav analog ist zum Mond. Und das ist eine Musik, die also für mich eine sehr starke Wirkung hat, weil sie entspannt und macht wach. Das ist ein Bereich, und das Mond, das ist, wie soll man sagen, erhöht die Empfänglichkeit, das Widerspiegeln der Energie von anderen, also sagen wir, steigert ein bisschen die Spiegelneuronenaktivität, wie auch bestimmte psychotrope Substanzen, steigert die Spiegelneuroaktivität, das heißt erhöht den Empathiekoeffizienten. Und ich habe gemerkt, dass also gerade das, was hier läuft im Hintergrund für Konferenzen und Besprechungen, absolut ideal ist. Die Leute kommen so hektisch rein und nach 5 Minuten sind sie völlig entspannt. Mhm.
Hören wir jetzt noch was mit?
Doch, im Hintergrund hören.
Es läuft die ganze Zeit.
Ja, ja, okay. Wenn ihr sagt, wir hören das, aber ich glaube, das da draußen ist ein bisschen zu laut, ne?
Ja, das hört man auch.
Ja.
Da könnt ihr auch ein bisschen lauter machen.
Das wäre schön. Der Kollege hält da auch nochmal das Mikro rein. Der Kollege da in. Du wolltest da nochmal. Was sagen? Hilf mir ganz kurz. Ich habe hier so viele Namen draufstehen. Du bist der. Ja, ja, genau. Auf dieses wunderschöne
Gehege. Hat auch die Doro gemacht, all die Teile. Ja.
Hilf mir ganz kurz. Dein Name.
Mein Name ist Boris.
Boris, was ist deine Aufgabe hier in der Akademie?
Abseits von dem generellen Stand betreuen und Dasein für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Ich meine, meine Arbeit dreht sich um Schamanismus.
Ah.
Als die Tradition, in dem das Heidentum wurzelt. Ja, wo wir viele Prozesse in der Technokultur, in der Techno-Tanzkultur mit den repetitiven Rhythmen und dem Aufgehen im Sound, das probiere ich halt zu verknüpfen. Und jetzt da Zwang einzubringen, sondern ich sehe einfach, dass die Hochtechnologie eigentlich im Grunde an eine schamanische Tradition anknüpft. Sowas wie ein archaisches Revival auch da passiert. Und,
also bist du quasi, produzierst du Musik?
Ich arbeite mit allen Formen von Medien, aber ich bin ein Trance-Techniker sozusagen.
Trance-Techniker, okay.
Und probiere über verschiedene Medien, vor allem auch Film und mein Kopf, meine Philosophie eben mehr und besser zu erkennen, dass nicht nur ich, sondern womöglich wir alle in einer uns anleihen an eine uralte Traditionslinie. Das heißt, Menschen, Köpfe wie uns hat es schon immer gegeben, zu allen Zeiten. Und ja, das verdichtet sich halt im Laufe der letzten Dekaden. Ich habe mit der Pyromania Arts Foundation, die ich gegründet habe, habe ich anfangs probiert, das zu versuchen, Wissen der verlorenen Stämme zu sammeln und zu bewahren. Und dadurch bin ich natürlich dann auch auf die Magie und den Schamanismus gestoßen. Und ja, mittlerweile bin ich so weit, jetzt die letzte Dekade, dass ich auch, wenn ich mich in der Heimat umgucke, immer öfter Stammes sehe.
Wo ist deine Heimat?
Hier in Deutschland.
Deutschland, ja.
Also, dass wir eigentlich auch alle indigene europäische Stämme sind. So. Und uns das auch bewahren sollten, weil ja, da wird gerade halt, gilt es in Zukunft genauso zu bewahren wie diese exotischen Kulturen von außerhalb. Ne?
Auf jeden Fall. Das klingt auch sehr spannend. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal unterhalten. Also wäre ich zum Bedürfnis von mir, dass wir da. Ich komme so langsam auch meinem Ziel näher. Sag ich mal, Menschen auch mit Musik, mit Klängen, mit Frequenzen einfach in einem Raum zu heilen und zu beruhigen. Das ist so meins. Das ist ja auch deswegen, warum wir hier sind, dass wir Menschen auch wieder verbinden wollen, dass sie halt einfach auch wieder mal Menschen treffen, dass sie tanzen, dass sie sich wieder öffnen. Weil es gibt ja so viele Menschen, die halt teilweise mit Menschen gar nichts mehr zu tun haben wollen. Das finde ich halt sehr schade. Die spiegeln sich dann so an und haben dann, also ich merke das schon immer, wenn ich Menschen treffe, die so mehr als zwei Hunde haben, wo ich einfach denke, da kommst du als Mensch gar nicht mehr ran. Ja, und, das ist halt manchmal so. Und diesen Menschen ist auch so mein Ziel, hierher zu kommen und das aufzubrechen und zu sagen, hey, komm, wir nehmen euch noch mit an die Hand, wir zeigen euch da mal, ihr könnt hier rein. Ihr könnt hier raus, ja, ihr könnt Ruhe machen, ihr könnt. Und das ist wirklich auch ein wunderbares Festivalgelände. Ja, und ich sage mal, die Kollegen haben es heute Morgen gesagt, die haben das ja das erste Mal erlebt, diesen Wandel, diesen Wechsel gestern von dieser Woche. Ja, die doch etwas ruhiger, entspannter, entspannteren Ton war. Und dann gestern dieses Transformieren, dann. Ja, und wir haben es ja in unseren Umfragen auch gemerkt. Es gibt Menschen, die sind eben bloß von Montag bis Freitagmittag da. Es gibt Menschen, die sind von Montag bis Sonntag da. Und es gibt welche, die wollen halt nur Freitag bis Sonntag bis Montag haben. Ja? Und das muss, glaube ich, auch jeder für sich selber spüren und fühlen. Aber so in der Gesamtheit ist das für mich hier eins der schönsten Festivals, muss ich sagen.
Ja,
ja, vom Feeling, vom ganzen Drumherum. Hans, ich habe, glaube ich, da bist du der richtige Ansprechpartner noch. Noch eine Frage. Drogenkultur, Mittelalter und heute, was ist da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied?
Mittelalter und heute?
Ja.
Im Mittelalter gab es fanatische Leute.
Ja.
Die haben Krieg geführt, ob es einen Unterschied daraus macht, ob man sagt, wenn man das heilige Abendmahl nimmt, ob man nur den Jesus isst, in kannibalisch substituierter Form, oder ob dann auch der Vater und der Heilige Geist dabei ist, also die Dreieinigkeit, ob man den Heiligen Geist dann auch einfach runterschlucken kann oder nicht. Und so, über solche Fragen hat sie sich gestritten. Und wenn ich jetzt denke, wie das so in der Corona-Zeit die Streitigkeiten abgingen, das war ein ähnliches Niveau. Also ich sehe da keinen so großen Unterschied.
Ja, aber in der Corona-Zeit ist ja auch der also es ging ja jetzt darum, also die Drogenkultur im Mittelalter und heute.
Im Mittelalter gab es Hexenverbrennungen.
Ja.
Man wollte nicht, dass diese Frauen Sachen wissen, wo einige Leute meinten, das sollten sie wohl lieber nicht wissen.
Ja.
Und heute, ja, es findet gerade wieder ein bisschen ein Umdenken statt, aber die Drogenkultur gehört für mich eigentlich als immaterielles Weltkulturerbe, geschützt von der UNESCO. Die Riten der Schamanen, das ist ein Kulturerbe, das gehört geschützt und nicht irgendwie alle Riten, die damit verbunden sind, verboten.
Also ich finde ja auch, der Umgang mit dem Konsum, das ist es ja, was es ausmacht.
Ja? Die Kultur. Wenn ein kultureller Rahmen um eine Substanz gegeben ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls gering. Wenn es kein kultureller Rahmen für die entsprechende Substanz oder Substanzkombination gibt, dann steigt das Risiko. Je mehr man die Kultur verhindert, an sich zu entfalten, umso größer sind die Probleme, die mit den Substanzen entstehen.
Okay. Das hast du jetzt schön gesagt zum Abschluss.
Ja, Steffen, jetzt bist du da. Es war doch die Frage nach der Musik. Die hat er vorhin gestellt.
Aber eigentlich war sie schon. Wir hatten sie schon, glaube ich, besprochen. Also wir hatten vorhin. Hi Steffen. Hallo. Du bist ja auch von der Musikfraktion. Ich hatte zwischendrin gar nichts gehört, dann haben sie ein bisschen lauter gestellt, aber ich glaube, das ist da draußen. Die haben mich, das war der Störfaktor.
Ja.
Das war der. Aber gut, dann, jetzt gerade vorher habe ich es schön hören können und es hat mich auch schön runtergefahren. Ne, vorhin war so die Sache, ich wollte es mal übersetzen, dass eure Arbeit, die ihr macht, und das, wie ich es mir vorstelle als Laie, ja, dass man, sage ich jetzt mal, haben wir aber schon, glaube ich, besprochen, dass die Planeten auch immer unterschiedlich stehen, unterschiedliche Töne haben. Und für mich, ich wollte einfach so ein Entspannungskonzept haben, wo ich mich einfach hinlege und dann, wie der Hans vorhin sagte, das ist jetzt hier alles irgendwie auf einer Karte, dass ich weiß, wo es lang geht. Und wenn ich dann irgendwann mal lerne, was ist ein hoher Ton, was ist ein tiefer Ton, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ja, ist das richtig?
Großartig. Also Norbert ist ja auch auf jeden Fall der Meinung, wir sollten unsere Konzerte ja so als Himmelsreise.
Ach ja, Mann.
Wir waren da jetzt beim letzten Konzert ja so ein bisschen so wie im Taxi. Gucken wir mal, was in Merkur ist. Wo könnte man noch zum Saturn? Das könnte man natürlich ein bisschen stapeln, ja. Dann wirklich so eine Rundreise machen. Stark auf der Erde zu fliegen.
Ja.
Der Venus zu merken und nutzen das Stummmoment, um weiter anzuspringen bis zum Jupiter.
Ja, das ist doch mal ein schönes Projekt. Ja? So, ihr Lieben.
Was?
Ja, darfst du sagen? Du darfst noch was
sagen. Du hast gerade gesagt, ihr vertont, wo die Planeten stehen. Die Planeten stehen nicht.
Nein.
Die Planeten stehen nie.
Weil sie Wanderer sind.
Weil sie nicht stehen. Ihre Bewegung wird vertont. Die Dynamik, das verwandeln wir in Töne.
Ach, diese.
Alles ist immer in Bewegung in unserem System.
Ja, ja, ich. Wo sie gerade stehen, hatte ich gesagt.
Die stehen auch nicht. Gerade.
Nee?
Ständig in Bewegung. Auch jetzt.
Gut, wir denken da an die Zeitlupe.
Wir vertonen ja die Bewegung. Ne? Und wenn sie stehen würden, könnten wir sie gar nicht vertonen.
Hast du recht.
Wenn ein Astronomen kommt, der ein Horoskop macht und sagt, der steht da, der steht da, der steht da. Der hat ein Momentbild vom Kosmos. Ne? Was wir machen, wir bringen dieses Momentbild in den Zeitablauf und dann ist alles immer im Fluss und alles in Verwandlung. Die Töne gehen hoch, die gehen runter auf ihren Ellipsenbahnen, wandern die Planeten ständig hin und her. Es ist ein dynamisches System. Und das ist eigentlich der Reiz an der Sache, dass man sieht, dass die Stabilität durch die Bewegung und durch die Extreme während der Bewegung insgesamt erhalten bleibt. Die Stabilität des Sonnensystems kommt durch die Bewegung, durch die Dynamik zustande. Ohne die Dynamik wäre es sofort instabil. Die Planeten würden sofort in die Sonne reinfallen.
Jetzt haben wir es verstanden. Dankeschön. Sehr technisch, aber sehr schön übersetzt. Ich danke euch allen für... dass wir hier sein durften, für eure tolle Arbeit, eure jahrelange tolle Arbeit, und macht weiter so. Und ich denke mal, wir unterhalten uns auch nochmal über diese Reisen. Dankeschön.
Und du veröffentlichst das wie immer ungeschnitten?
Ja, immer ungeschnitten.
Sehr gut.
Ja, ihr Lieben, vielleicht für den einen oder anderen etwas spooky, was, wie gesagt, für uns auch, aber... Ich finde, dass man dort tiefer gehen kann, ein bisschen in die Breite gehen kann und dass das auch, das eine oder andere auch in Richtung Heilung führen kann und vielleicht auch wird. Also ich bin der Meinung, wir bleiben dran und werden da, ich werde mit dem Hans nochmal sprechen, dass wir da mal so eine Struktur reinmachen und dass wir da euch hin und wieder mal noch so ein paar interessante Dinge, Interviews rübergeben, gerade auch so zum Thema Mischkonsum und, weil da sind ja die Leute dort Profis und ich finde das auch wichtig, weil wenn ich unterwegs bin in den Clubs, sehe ich schon, dass der Drogenkonsum teilweise sehr, sehr unkontrolliert ist und unterhalte mich natürlich auch mit vielen Menschen, die auch Jugendliche als Kinder haben und die, wenn sie schon das Wort Droge hören, da irgendwie so ein bisschen abdriften und sagen, um Gottes Willen. Aber meines Erachtens ist es halt einfach, es kann zum Heilen sein, wenn man es vernünftig einsetzt. Weil zum Beispiel setzt man ja auch LSD, man setzt ein bei Schlafstörungen, bei Depressionen und so weiter. Aber das sind Prozesse, wo man in den kindischen Bereich muss, wo man genau eingestellt wird und wo es dann auch hilfreich sein kann. Also ich sag mal, ein Bier ist ja natürlich auch nicht ja schädlich, ja. Aber wenn ich jetzt jeden Tag einen Kasten trinke, ja, hab das hinter mir vor ein paar Jahren, dann ist es auch eine Droge, ja. Also immer das Maß macht es, ne? Und eine Sucht kann man schnell irgendwo reinrutschen. Und wir haben ja schon mal eine Sendung gemacht zum Thema Sucht. Und Sucht bedeutet ja etwas suchen, Sehnsucht. Und bearbeitet eure Kernproblematik und überdeckt es nicht mit Suchtmitteln. Und meines Erachtens sind Medikamente auch auf Dauer Suchtmittel. Ich habe nichts gegen eine Medikation im Krisenbereich oder in der Akutphase, aber dann muss man irgendwo schauen, dass man da irgendwo wieder einpendelt. Und das ist schwierig, das ist ein langer Prozess. Ich habe das, merke das selber bei mir. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ich verabschiede mich jetzt schon mal für die erste Stunde und in der zweiten Stunde haben wir dann ein ganz, ganz interessantes, tolles Interview mit einer ausgebildeten Glückstherapeutin, der Mareika, und die hat zwei Glücksclubs gegründet. Was dahinter steckt, wie das, wo man so eine Ausbildung machen kann, ich finde das sehr spannend, sehr, sehr interessant. Wie gesagt, zweite Stunde, wir hören uns wieder im Oktober und da ist ja die Woche der seelischen Gesundheit und das wird unsere nächste Thematik dann in der nächsten Sendung sein. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch dann viel Spaß in der zweiten Stunde bis zum Oktober. Euer Thomas Rettig.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo ihr Lieben, wir sind heute ungewohnt einfach mal hier draußen in der freien Natur in dem wunderschönen Örtchen Breddel in unserem Naturstudio und zu Gast habe ich heute die Mareika, die ich hier beim Essen kennengelernt habe. Hallo. Die mich nicht langsam essen sehen konnte und sagte, isst du das noch? Ich sage, ja, ich esse bloß langsam. Gut, wir wollen es bloß nicht wegschmeißen. Ne? Dann gibt es ja auch tolles Essen hier.
Ja.
Und das ist ja schon zu schade auch wegzuschmeißen. Ja, und der Konrad, unser Hafenspieler, konnten wir auch gewinnen, heute hier Live-Musik zu machen in unserer Sendung live vor Ort bei diesem wunderschönen Festival hier in dieser Idylle direkt am See. Ich selber komme seit 8 Jahren her, Mareika.
Ich seit 10 Jahren und ich brauche das auch einmal.
Einmal im Jahr brauchst du das?
Das Feeling, ja.
Das ist schön. Du bist mit deinem Mann hier?
Ich bin mit meinem Mann hier.
Und der betreibt da hinten so einen Zubau, ne?
Ja, den Hotpot, und er ist sehr bereichernd für dieses Festival, zum Entspannen, für die Muskeln. Es ist ein Treffpunkt, ein Austausch. Es finden schöne Sachen darin statt, Tönen zum Beispiel, bis das Wasser schwingt, und die Kinder haben Spaß, und ja, und wir sind das zweite Mal mit dem Zuber hier und sind sehr gern gesehene Gäste mittlerweile.
Dann schauen wir mal, ob wir uns da mal entspannen.
Ja.
Bei euch. Ja, Konrad, du seit fünf Jahren. Wie gefällt es dir jetzt zum 10-Jährigen?
Na, ich finde es richtig klasse hier. Ne? Also meine Träume aus den 70ern sind wahr geworden. Habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Nämlich ein Strahlungszentrum, davon gibt es inzwischen immer mehr auf der Welt, wo mit Luft, Wasser, Sonnenlicht, Mancherei, Leben und so zur Sache gegangen wird, und dass einfach die Menschen aus ihrer verkrusteten sogenannten materialistischen Welt einfach rausbrechen kann und dazu führt, dass der Mensch wieder begreift, dass er ein geistiges Wesen ist und keine Maschine.
Mhm. Und du bist Berufsmusiker oder?
Ja. Berufsmusiker? Ich habe eine Band am Start. Wir haben auch CDs und so, ne?
Ja, ja.
Ja.
Und was spielt ihr alle Harfe?
Die Band heißt Wohlgemut. Ja, ich komme von der Gesellschaft für offensives Altern, Unterabteilung historische Musik.
Hysterische Musik, der war gut.
Ich tingle über den Planeten. Wir waren auch 5-mal in Amerika, haben da jeweils 10 Wochen in der Wüste zugebracht. Und wir waren in Estland mehrere Male. Und wir waren in Frankreich und in Belgien und in Italien und oft in Holland und in Schweden auf der Mittelalterwoche und so. Also wir sind schon viel rumgekommen. Und ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, weil meine Rente mit 190 ist nicht so üppig.
Ja.
Darf ich noch was sagen? Er ist ja ein sehr inspirierender Mensch, der mich vor 4 Jahren hast du in einem Tippi Harfe gespielt. Und das war mein Anfang, selber Harfe zu spielen. Und seitdem, ich bin noch blutige Anfängerin. Und aber
die Witze tauschen.
Ja.
Gibst du mir deine Nummer?
Ja. Aber du warst der Start, ja, dieses wundervolle Instrument.
Das ist sehr schön. Ja, du bist nicht die Einzige und auch nicht der Einzige. Es ist irgendwie diese Infektion, schleppe ich hinter mir her irgendwie. Es ist auch schön. Ja, es ist auch schön, wa? Weil ja, einfach immer mehr Harfen kann nicht schaden.
Ja. Das Thema heute ist ja Glück. Ja, das hat ja auch einen bestimmten Grund. Du hast da ja, Mareike, eine Ausbildung gemacht. Ich will jetzt aber nochmal hier zurückgreifen. Was ist denn das Schöne an einer Harfe, die zu spielen? Weil du spielst, du hast dich inspirieren lassen. Ist das Glück oder ist das...
Das ist schon Glück. Musik ist sowieso ja immer Glück. Jeder hat ja so für sich so seine Instrumente, die einen besonders berühren. Das darf dann jeder für sich selber rausfinden. Für mich war es die Harfe, die mich immer sehr angesprochen hat, zu Tränen gerührt hat, Glückstränen. Manchmal war es auch heilend, und ja, daher war es so, das möchte ich auch können, und vielleicht kann ich auch andere Menschen dann damit berühren. Mhm. Ja.
Und dann hast du auch eine Harfe?
Ja, ich habe eine Harfe. Ich habe ganz einfach angefangen und habe mir eine Harfe gemietet. Ich konnte keine Noten, in der Schule war es mir nicht so gegeben, die zu lernen. Und als ich gemerkt habe, ja, ich bleibe dabei und das inspiriert mich immer mehr, habe ich genau diese Harfe dann gekauft.
Mhm.
Und
was kostet sowas circa? Also ich habe...
Also für einen normalen Sterbchen würde die über 4.000 kosten.
Mhm.
Da ich den Harfenbauer aber kenne und meine Tochter, die auch hier Harfe spielt, viel schöner als ich eigentlich. Also sie ist einfach einmalig. Auf der Harfe auch. Ne? Also macht ja auch viele andere Sachen. Also, aber die hat bei ihm eine Harfe gekriegt, die ist noch größer. Da war sie denn so, da hat sie diese Harfe gekriegt. und hat die gebändigt.
Aber es gibt auch Orte, da kann man die mieten, also ja. Sodass es dann für jeden zugänglich ist, das monatlich dann auch vielleicht zu stemmen, wenn man mal Interesse hat, da
gut ist es, wenn man einen Lehrer kriegt.
Ja, genau.
Man ist ja doch so eine Investition schon so von, was weiß ich, 4.000 Euro, die man da vielleicht, sage ich jetzt mal, nicht gleich so liegen hat und dann die Möglichkeit gibt, das zu mieten und da vielleicht noch einen Lehrer dazu zu haben. Aber den hast du ja einmal im Jahr eine Woche hier. Ne?
Ja, genau.
Ja, Glück, was ist für dich Glück?
Für mich. Für mich ist Glück, bei mir zu sein, mich zu kennen, mein ganzes Wissen, was ich in meinem ganzen Leben mitbekommen habe, gute wie schlechte Seiten und Zeiten an andere dann auch rüberzubringen und das offene Ohr zu sein und mitfühlen zu können, das ist für mich großes Glück. Familie ist für mich großes Glück. Und Natur ist für mich großes Glück. Mhm. Und für jeder hat ja so andere Inspirationen, was für denjenigen Glück ist.
Deswegen habe ich ja dich jetzt erstmal gefragt, was für dich Glück ist und was für den Konrad Glück ist. Wahrscheinlich die Harfe, oder? Die Musik.
Ach nee, so einfach kann man das nicht sagen. Das nicht. Wie kann man sich mit der Harfe unter die Eiche setzen und dabei nicht spüren, wie die ganze Schöpfung schwer atmet und viele Parameter schon am Ausklingen sind und wir einfach nur zugucken können, weil wir an die Geschichten eben nicht rankommen, die das verursachen. Und da ist für mich eben auch Glück, einfach doch schon auf einem eigenen Bereich irgendwas kreativ machen zu können, also sich selber irgendwie gewisserweise auszuleben, dabei kennenzulernen, zu gucken, was ist gerade jetzt für ein Harfespiel, die Wirkung, was passiert, warum passiert es, wie kommt es, was hat das mit dir zu tun, auf welche Art und Weise kannst du es beeinflussen oder nicht, oder weißt gar nicht, was du tust. Ich sage mal, meine Arbeit ist so geheim, dass ich selbst nicht weiß, was ich tue.
Ja, aber es ist ja schön, dass man...
Und Musik fließen lassen, wa? Einfach fließen lassen. Und dass die Kinder gesund und glücklich sind. Und habe ja nur zwei und sind ja eigentlich nicht mehr so direkt als Kinder zu bezeichnen. Gut. Und wenn die Karre gerade wieder alle durchrepariert ist und funktioniert und wenn man wieder beim Zahnarzt war und der sagt, ja, ist alles okay, kannst du erstmal wieder losziehen, das ist Glück.
Also doch schon.
Und einfach zu wissen, alles ist ein großes, ganzes Gewebe, alle haben Teil und es gibt keine Grenze. Lass einfach passieren.
Lass einfach passieren. Ja, ist ja doch schon sehr umfangreich, sehr spannend, auch unterschiedlich, was für jeden so Glück ist. Also für mich ist auch Familie Glück. Ja, das ist ja nun auch nicht für jeden selbstverständlich, dass Familie, dass man Familie hat. Und dass man mit seiner Familie, wir gehen erstmal davon aus, von seiner Herkunftsfamilie vielleicht nicht so glücklich ist, aber dann Menschen findet, die man dann zu seiner Familie vielleicht macht und dann glücklich ist. Ja, das ist ja, naja, es ist ja auch ein Weg. Ne? Und deswegen, es ist nicht selbstverständlich. Natur ist auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, die Städte sind zu betoniert, die Bäume werden weggemacht und dann ist es heiß halt, ne? Und deswegen ist das hier auch schon so ein wirklich, trotz dass ich auch auf dem Land wohne, auf dem Dorf wohne, ist das hier schon so wirklich so, du bist mittendrin und du hast ja alles, ne? Du hast ja Wald, du hast See, du hast Wiese, du hast Feld, du hast alles, ja, das ist...
Und mehr, zum Beispiel laute Mucke, die dich persönlich gerade überhaupt nicht betrifft, die du aber ununterbrochen ertragen musst.
Musst du ja nicht, du kannst ja rausgehen.
Nee, kannst du nicht. Hier kannst du nicht weg. Wenn du jetzt ins Dorf gehst, hast du die Musik genauso laut.
Dann gehst du die andere Richtung, weil die Boxen gehen ja nach da.
Also irgendwas scheppert die Musik ganz schön. Und das ist aber ein anderer Klientel und das ist deren Sache. Und ich gehe auch mal hin und tanze da, aber nur mit Ohrenstöpseln. Du brauchst richtig gute akustische Ohrenstöpsel, sonst bist du verloren.
Ja,
Noch ist es ja relativ ruhig. Ja. Wir haben ja heute Donnerstag, morgen Nachmittag geht es ja dann los.
Boah.
Und ja, ich meine, immerhin hat man ja in den letzten Jahren dann begonnen, nachts auch eine Nachtruhe zu machen, weil ich kenne die Zeiten ja noch, wo durchgemacht wurde, von Freitagmittag bis Montagmittag.
Aha.
Ja, ja, die kenne ich, kenn ich ja noch.
Und also, habt ihr dann auch die dehydrierten Dörflaumen irgendwie zum Sani schleppen müssen?
Ja, die Dörfler sind auch hier. Ich finde das ja schön. Das ist ja wie so eine Familie hier, ne? Dass auch die, die hier aus dem umgrenzenden Bereich sind, die kommen hier vergünstigt oder kostenlos rein. Wo man halt einfach auch, sag ich mal, die Menschen, die hier immer leben, die sich sonst aufregen, wenn man eine Feier ist. Ja, die hat man da gleich mit integriert.
Willst
und
du eine Party machen, lad alle nach.
Ja, ja, das ist das ist so. Ja. Dann sind alle glücklich. Ne?
Genau, wenn wir schon mal beim Thema, wollte ich nämlich sagen.
Wenn wir schon mal beim
auch
Thema Glück sind.
Glücklich machen.
Ich würde sagen, der Konrad ist schon ganz unruhig.
Ja.
Spielst du uns ein Liedchen?
Konrad? So.
Ja?
Thank you.
Fertig.
Dankeschön.
Ja, das war jetzt sehr, sehr entspannend, sehr beruhigend. Hast du deine Kinder früher so ins Bett gebracht?
Meine erste Harfe, da, ach, das war die lange Geschichte. Krieg, ja, nee. Krieg mit Frau und Mutter und sagt, jetzt bau mal endlich die Harfe, du musst da weg, ihr zerfleischt euch gegenseitig, Kind war 3,5 Jahre alt. Und Konrad ist also losgestürzt und hat seine erste Harfe gebaut, 1987. Und dann wusste ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, trampelt sie meinen Hafentraum kaputt. Also bin ich erstmal nicht nach Hause gegangen, sondern sind mit Freunden unten in Schwäbisch Münd da irgendwo geblieben. Und habe erstmal mich mit meiner eigenen ersten Harfe irgendwie angefreundet. Nachdem der Harfentraum
Frage war auch eine andere.
15 Jahre geschmort hat. Nee, keine Frau, nicht. Ich war immer mehr so der,
ob du deine Kinder mit der Harfe ins Bett gebracht hast.
Weil das naja, die erste war. Frau, die war dann der Meinung, als ich dann endlich wieder auftauchte und so, dass das Kind braucht Schlaf, du sollst es nicht spüren.
Ach so. So kann man es natürlich auch kaputt machen.
Und bei der zweiten war es dann auch so, dass ich dann relativ flott sie sich eine andere Wohnung suchte und ganz praktisch war, dass ich dann nicht mitzog, weil ich bin die absolute Nachteule. Ich fahre den Wagen, den Bandwagen nach Hause, bis morgens 4 um 4 auch egal. Das ist meine höchstaktive Zeit, das muss so sein, sonst sind wir in Gefahr. Kein anderer kann den Job machen. Und da fragt dann auch keiner, wie alt man ist, man macht das einfach. Ich halte das Auto in Ordnung. Ich sorge dafür, dass die Kupplung.
Ja, gut.
Alles so, ja. Ja. Alles gut. Trotzdem eben, Ada hat viel Harfe mitgekriegt. Sie ist hier jetzt gemerkt, gestern. Ich habe das erste Mal richtig bewusst gemerkt, was für ein Geschenk und ein Privileg und ein großes Wunder es ist, dass ich Harfe spiele. Dass ich die Harfe gekriegt habe und dass das möglich war. Und das ist mir jetzt erst und wie schön die Harfe aussieht und so. Weil Harfe war für mich alltäglich, kannte ich so. Also. Sie hat mir schon mitgekriegt, obwohl ich da nicht gewohnt habe.
Sehr schön, Konrad.
So.
Ja. Genau. Ja. Wir haben hier so ein Hufeisen aufgehängt, ne? Und wir hatten ja da vorhin schon mal einmal mit dem Markus gesagt, es muss andersrum hängen. Du kamst und sagst, Mensch, es muss andersrum hängen. Stimmt so gar nicht.
Ich bin gespannt.
Nein, es ist, ich habe mir das von einem, ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Ich sage dazu, dass grundsätzlich Hufeisen mit den Enden nach oben aufgehängt.
Nein,
sonst
gar nicht.
Das Glück rausläuft.
Ja, wie sollst du da,
wie ich von meiner Mutter auch kein Paar Schuhe annehme,
ja, um aber wie soll denn
zu geben oder so.
Nee, also das ist schon die alten Torbögen. Wenn ihr euch die mal anguckt, gerade so in Spanien, die sind immer wie das Pferd läuft. Das Pferd bringt die Ernte ein. Das bringt das Glück ein. Das Pferd da durch. Ja? Ich sag mal, wenn du es andersrum machst, kommt ja nicht nur Glück. Nein. Kommt nicht nur Glück rein, kommt auch was anderes rein.
Ich weiß es nur von den Pferdeleuten, die ich kenne. Nee,
also ich, von meinen Bauern weiß ich, so rum wird das aufgehängt und das ist auch ein Schutz. Du fährst jetzt in deine Burg, in dein Zuhause rein und fährst die Ernte ein und das ist das Glück.
Aha, das habe ich noch nicht
eine
gehört.
Interessante,
das ist hier so, ja.
Interessante
wir sind nicht von hier, aber also ich kenne das bei mir aus Sachsen-Anhalt. Also und ich habe mich schon auch immer gewundert, wenn ich so in Spanien unterwegs bin, ne, Portugal. Da hast du immer noch so diese alten Rundtorbögen. Hat man
maurisch teilweise. Ne?
So, und sag mal, wenn man bei mir zu Hause habe ich auch noch so ein Scheunenteil, da ist zwar die Tür raus, aber der Bogen ist ja ein Türbogen. Das ist ja, da gehst du rein, du bist das Glück, du bist da drinne.
Ja.
Ja, und wenn es andersrum hängt, da fällt ja nicht nur Glück rein. Ja, wenn dir zuerst was anderes reinfällt, hast du auch Pech, weil es kommt dann auch nicht wieder raus. Ja. Du bist dafür verantwortlich, dass du in dein Haus mit deinen Pferden die Ernte einbringst.
Ja.
Deine Ernte in dein Heim, in deine Räumlichkeiten.
Allerdings erkläre ich einmal gerne mit dem Hufeisen, was viele kennen ja, dass es andersrum ist, dass Glück reinfällt, dass man sein eigenes Hufeisen auch immer schon dabei hat. Zum Beispiel der Mund.
Mhm.
Und wenn du lächelnd wie das Hufeisen durch die Welt gehst, wird dir ganz viel Glück zukommen. Und wir Menschen entgegenlächeln und Entschuldigung und freundlich entgegenkommen. Das ist meine Verbindung zu diesem Hufeisen.
Ja, jeder kann das für sich so, wie er die Verbindung macht, aber der Ursprung ist wirklich, deswegen auch diese Torbögen, deswegen sind die auch rund und nicht eckig, dass man da halt einfach seine Ernte, sein Glück
einfährt.
Genau. So, das Thema Glück haben wir ja heute nicht umsonst gewählt. Du hast eine Ausbildung als
Glückstherapeutin.
Glückstherapeutin. Ja. Das fand ich sehr spannend, als wir da ins Gespräch kamen. Glückstherapeutin. Ich habe da sowas schon mal im Internet gesehen, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Modelle. Wie bist du dazu gekommen oder wie hast du da hingefunden, eine Ausbildung als Glückstherapeutin?
Ja, das war ganz spannend. Ich hatte immer schon die Gabe, dass viele Menschen zu mir kommen und die dann zu mir gesagt haben, wenn sie gegangen sind, Mensch, Mareike, mir geht's jetzt besser. Entweder mal so ein Gespräch oder einfach nur das Zuhören. Und ich wusste immer nicht so richtig, was ich damit anfange. Irgendwie habe ich ja ein Talent dafür, durch Augenkontakt, durch meine Ruhe, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Aber ich bin immer fest davon überzeugt, dass alles zur rechten Zeit zu einem kommt. Und mein Mann hat einen Burnout-Therapeuten gemacht in Berlin an der IEK, an dem Institut für Entspannung und Kommunikation, und kam damit nach Hause und fragte so, Schatz, hast du nicht einfach Lust, mal auch irgendwas zu machen? Und legte den Flyer so vor mir hin. Und dann stand da so schöne Sachen wie Ergotherapeut, Musiktherapeut, Sexualtherapeut. Und dann stand da Glückstherapeut. Und ich wusste gar nicht, was das damit auf sich hat. Und ich wusste aber, das möchte ich machen. Und so bin ich dann dazu gekommen. Und ja, das war dann die geborene Sache. Ja.
Die dahin. Geborene Sache.
Ja.
Also du hast über deinen Mann dahin gefunden. Und wie hat der dahin gefunden? Weil du sagtest, Burnout-Therapeut?
Ja, genau. Mein Mann ist Heilpädagoge und arbeitet mit Autisten zusammen. Und auch gerade, finde ich, die Mitarbeiter und Kollegen brauchen gerade in dieser Arbeit Unterstützung, gerade diese ganze Burnout-Geschichte. Und der ist von seiner Arbeit aus dorthin gekommen. Mhm. Das war sein Weg, ja.
Freiwillig oder ist das in einer sage ich mal, vereinbarten sag ich mal, Weiterbildung des Unternehmens?
Das muss man schon wollen.
Ja, ja.
Ne, genau.
Nein, ich sag mal, wer hat das bezahlt? Seins?
Seins hat der Arbeitgeber bezahlt.
Das meinte ich ja damit.
Genau.
Es gibt ja so Fortbildungs-Dinge, die der Arbeitgeber leisten muss. Ja, ja, so und so viel im Jahr, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist.
Genau.
Und das haben die bezahlt, er war dann da und hat ja, sage ich jetzt mal, schon den Heilpädagogen, wie ich das verstanden habe, also als abgeschlossene Ausbildung, Berufsausbildung. Was braucht man für einen Glückstherapeut
für Kenntnisse,
für Voraussetzungen?
Eigentlich keine wirklichen, außer das Bedürfnis, mit Menschen in den Kontakt zu gehen und das Gefühl dafür zu kriegen, sacht und sanft mit denen umzugehen. Mhm. Man braucht keine Vorausbildung dafür. Mhm. Das kann jeder machen. Ich glaube, dass das auch nur in Deutschland aktuell anerkannt ist, weil wir hatten in unserer Ausbildung jemand aus Österreich da, die das aber unbedingt machen wollte und gesagt hat, ist egal, ich nehme es erstmal mit und vielleicht irgendwann.
Vielleicht wird es irgendwann mal zertifiziert in Österreich auch.
Ja.
Genau, also da braucht man keine irgendwie pädagogische oder heilpädagogische Ausbildung und einfach nur, wie du schon sagst, den Willen und die Kraft und das Wollens, sein Glück an andere weiterzugeben, die vielleicht nicht so glücklich
ganz
sind.
Genau. Ja.
Ist das dann zertifiziert?
Es ist zertifiziert. Es wird nicht übers Arbeitsamt gesteuert oder kann man vermittelt werden. Es war auch für mich eine Eigenkostenfrage.
Was kostet das ungefähr?
1.400 Euro
ja.
habe ich dafür bezahlt. Dann kommen natürlich noch Hotelkosten dazu, ja, ja. je nachdem, wie man da so aus der Gegend ist. Und ja.
Wie lange war die
Das Ausbildung? War eine Intensivwoche von Montag bis Sonntag und von morgens um 8 bis abends 21 Uhr.
Wow.
Ja, das war sehr intensiv und am Anfang hat man das Gefühl, als wenn man selber in die Therapie erstmal geht.
Ja, das ist ja die Grundvoraussetzung, dass ja. du erstmal wieder dahin kommst, wo du Menschen später mal abholen willst.
Ja.
Um da halt einfach da aufzubauen,
ja,
ja, um sich da genau. nochmal zurückzuholen,
ja.
weil ich zum Beispiel habe ja eine Ausbildung als Genesungsbegleiter für psychisch Erkrankte.
Ja.
Sprich, Grundvoraussetzung ist, dass du schon mal eine psychische Krise hattest.
Ja.
Also das war, ist ja meine Voraussetzung. Deswegen, als ich da reinkam, bist du auch nochmal, sind wir da auch nochmal alle geerdet worden. Keiner ja. wusste, was der andere für eine Diagnose hat.
Ja.
Und dann baust du da auf, dass ja. du dir einfach nochmal bewusst wirst, was machst du eigentlich hier? Was willst du hier? Wo ja. warst du? Wo willst du hin? Was willst du vermitteln?
Ja,
ja, das kann ich mir schon sehr,
ja.
sehr gut vorstellen, dass man da erst nochmal so irgendwie so vielleicht auch so eine Situation, wo man einfach denkt, da war ich so, da war ich so, da ja. gucke ich jetzt vielleicht gerade mal nicht so. sondern, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Genau, ab Mitte der Zeit kippte das dann, dass man gesagt hat, ah ja, jetzt schlüpfe ich in diese andere Rolle,
ja.
zu verstehen und helfen zu geben. Vorher ja. war ich in dieser Rolle so, ah, ich lerne noch und ich gehe hier in die Heilung und dann
kippte. Ist aber ein sehr guter Ansatz, muss ich sagen, also ja. Wenn ich das so höre. Eine Woche, gibt es da eine Prüfung?
Ja, wir hatten dann am Sonntag eine Prüfung aus diesen ganzen Themen, die wir durchgenommen haben. Haben wir uns selber darauf vorbereitet und haben eine Therapiestunde oder autogenes Training oder was auch immer. Das konnte man sich selbst gestalten. Und dort wurde nochmal geguckt, ob alles vermittelt, also ob wir auch alles aufgenommen haben, was vermittelt wurde. Und erst dann bekommt man sein Zertifikat dafür, ja.
Hm. Okay. Wie viele Leute wart ihr da so? War das?
Wir waren ursprünglich 8, 7 dann, weil krankheitsbedingt ausgefallen. Das war ein guter Rahmen, die wir bis heute auch guten Kontakt haben, auch in den Austausch gehen. Mensch, wie war das nochmal? Kannst du mir nochmal helfen? Wie gehst du mit bestimmten ja, ja. Dingen um? Ja, wir hatten mehrere Mentoren und die uns dort Dozenten, die allen in ihren Themen qualifiziert sind und ja.
Ja, nein, es ist ja auch schön, dass man in dieser Nachhaltigkeit dann auch, sage ich jetzt mal, den Kontakt zugleich Gesinnten, auf welcher Seite yeah. auch immer,
yeah. ja,
halt hat, wo man dann halt einfach auch mal sagen kann, ich kann da jetzt nochmal nachhorchen, weil mit dem oder mit der saß ich im Kurs. Waren yeah. das nur Männer? Waren's?
Wir hatten tatsächlich auch einen Mann dabei, ja.
Tatsächlich?
Ja,
auch Männer können glücklich sein.
Ja,
naja.
Genau.
Ja, das ist schön, dass ihr da so in Austausch gekommen seid oder kommt noch und man einfach vielleicht auch mal an einem Punkt ist, wo man sagt, hier weiß ich jetzt wirklich nicht weiter.
Ja, auch Dozenten ja. kann man nachfragen und zu jeder Zeit, die haben uns unsere Hilfe angeboten, wenn wir in diese Arbeit gehen und das ist dann auch nachhaltig wirklich sehr wertvoll.
Ja,
ja.
Sehr schön. Thema Ausbildung, würde ich sagen, du wirst so ruhig, dass du uns jetzt nochmal was spielen würdest.
Aus der Renaissance von Tilman Sosato, Mon Ami, mein Freund, my friend, ein Rondo.
Herrlich, herrlich. Das kann ich mir auch so richtig so schön in so einer kleinen Kirche vorstellen.
Ja, immer, wenn irgendwo eine steht, nichts wie rein.
Ja, also wie ich hier in Wittstock, hinter Wittstock ist Goldbeck, da ist so eine ganz kleine Kirche. Ja? Da machen die auch immer so Kunstausstellungen, also die ist nicht mehr in Betrieb. Ja, die machen so Kunstausstellungen. Und letztes Jahr hatte ich da keinen Zutritt gefunden, aber jetzt weiß ich, wer da den Schlüssel hat. Die machen da auch ab und zu mal Musik drin. Falls du nach dem Festival noch Lust hast, wir kommen da nochmal hin.
Ja, ich muss gleich weiter aufs Nächste.
Immer im Stress, immer im Stress.
Ich bin schon seit 5 Wochen unterwegs.
Ja, das ist doch schön. Naja, siehste. Dann entspann dich jetzt
mit
mal.
Mit der Band und jetzt wenigstens mal nur mit Tochter.
Genau, Tochter ist doch was Feines.
Ja.
Genau, zertifiziert ist es, sagst du. Wo kann man da arbeiten? Als was kann man arbeiten? Stelle ich mir gerade so die Frage. Was ist so? Ich meine, du hast ja deine Intention, da was zu gestalten. Und vielleicht haben ja andere auch erzählt, was sie, in welchem Bereich sie wollen, was ihre Beweggründe sind. Werdet ihr sicherlich bestimmt drüber gesprochen haben.
Ja, also für mich, ich kann Einzeltherapie machen. Das ist, glaube ich, auch in der heutigen Zeit ganz wichtig nochmal. Gerade weil Therapeutenplätze sehr schwierig zu bekommen sind. Psychologen sind rar gesät bei uns und manchmal bin ich dann die Überbrückungshilfe, bis ein Therapieplatz frei wird. Oder auch, wenn Menschen aus Kliniken kommen und so, jetzt hast du ganz viel gelernt, jetzt setzt das mal schön um im Alltag und dann stehen die alleine da und fühlen sich trotzdem dann wieder hilflos, dass man da noch weiter etwas begleitet. Wie setzt du das denn um, was dir gut tut? Und das ist so in Einzeltherapiesitzungen kann man das machen. Man kann Eigenkreationen sich überlegen, so wie ich den Glücksclub gegründet habe, um Menschen zu verbinden, die soziale Kontakte suchen, die gar nicht wissen, was ist überhaupt Glück für mich, und in vielen kleinen Schritten das für sich erkennen können. Ob das Entspannungstechniken sind, ob es die Gespräche sind, ob es manchmal einfach eine Stellschraube im Gehirn ist vom negativen zum positiven Denken und, und. Man kann den Heilpraktiker über die Krankenkasse machen und damit auch in Krankenhäusern gehen und dort seine Angebote machen.
Also zusätzlich dann noch?
Ja, das ist dann über die Krankenkasse, wenn man diese Prüfung bestanden hat, kann man dann auch in die Krankenhäuser zum Beispiel oder in Arztpraxen oder Tageskliniken.
Okay.
Was so.
Also das heißt, du machst diesen Therapeuten und dann nochmal einen Heilpraktiker.
Ja.
Aber das sind ja auch nochmal 2 oder 3 Jahre, oder?
Nein, das ist, gibt eine Kurzausbildung, die du für solche therapeutischen Sachen dann nur brauchst. Das ist nicht der große Heilpraktiker, es gibt da noch so eine Unterordnung, ja, und die dauert nur wenige Wochen. Mhm.
Sehe ich schon wieder die Ärzteschaft,
Psychiaterschaft,
sage ich jetzt mal einen Aufschrei, weil es ist ja wirklich eine Diskussion, auch Heilpraktiker zu verbieten,
ja,
in Deutschland, ja, also sei es im Normalbereich des Ärztespektrums oder auch im Psychobereich, ja. Ja, und wie gesagt, ich stecke da ja auch drin, wenn wir da so Tagungen haben, wo dann auch Ärzte und Professoren sind, ja, die sich dann so vehement gegen diese Heilpraktikerei, nenne ich es jetzt einfach mal so, zur Wehr setzen. Es ist jetzt immer aus einer unterschiedlichen Sichtweise.
Ja. Ja?
Du siehst das sicherlich anders als ich. Ein Arzt sieht das noch ein bisschen anders, ein Psychiater, Psychologe. die sehen das anders so ein bisschen aus ihrer Sicht. Jeder sieht das aus seiner Sicht.
Ja.
Meine Sicht ist die, ich hatte viel Therapie in meinen letzten Jahren, sei es bei staatlich geprüften Menschen, die ewig eine Ausbildung machen mussten, ein Studium machen mussten, und eben bei Menschen, die eben Psychotherapeut nach Heilpraktiker gemacht haben, eben nicht approbiert haben, nochmal diese Prozedur durchmachen, dass sie es dann abrechnen können, als Psychologe und so weiter, sondern da bin ich zu dem Schluss gekommen. Man kann nicht sagen, alle Heilpraktiker sind schlecht und alle Psychologen sind gut. Es kommt immer auf den Menschen drauf an.
Ganz genau. Und wenn du das lebst und fühlst, dann brauchst du eigentlich fast gar nicht mal eine Ausbildung.
Weil, ja, die Menschen wollen schon irgendwas sehen.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist auch normal. Und deswegen frag dich auch nochmal nach dieser Zertifizierung. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, ich war mal bei einem Hypnotiseur und da hingen dann auch so unterschiedliche. Ich war vorher bei noch nie einem zertifizierten Hypnotiseur. Mhm. Und da habe ich schon ganz genau geguckt, weil es geht ja dann doch schon nicht um mal hier ein Pflaster drauf machen oder was verbinden oder Blut abziehen, sondern da geht es ja schon um die Psyche. Ja, und das ist ja bei euch da auch nicht anders.
Ähnlich. Wir sind ähnlich. Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
Hilfe zur Selbsthilfe. Wer bezahlt? Was für Klientel? Ein Teil hast du ja schon gesagt, Menschen, die aus der Klinik kommen, Menschen, die vielleicht einsam sind. Wer bezahlt das? Die müssen das ja selbst aus ihrer Tasche bezahlen. Ja.
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das große Glück habe, davon nicht leben zu müssen. Ich tue es aus reiner Herzlichkeit und kann mir ja meinen Stundenlohn dadurch selber kreieren. Und halte es tatsächlich sehr gering. Es ist für mich wirklich ein Energieausgleich praktisch. Mhm. Und wenn man zu mir in die Einzeltherapie kommt, nehme ich zum Beispiel 20 Euro. Und wenn wir den Glücksclub machen, 10 Euro, weil ich ja auch Raummiete habe. Aber es soll für jeden erreichbar sein. Und selbst wenn mal jemand gar nicht kann, mach ich das kostenlos. Mhm. Weil ich einfach spüre, dass der Mensch mich gerade braucht.
Mhm. Was sagt das Finanzamt dazu?
Ja, ich habe es als Nebengewerbe angemeldet.
Ja, ist immer so eine Sache. Ja?
Ne? Genau.
Also wir wollen das ja auch sagen. Nicht, dass es anders ist, ist ja egal. Ne? Weil ich war selber 15 Jahre selbstständig und Finanzamt tickt da ganz anders.
Genau. Also ich habe es als Nebengewerbe angemeldet. Das ist alles auf einer Basis.
Und du bist ja nicht darauf angewiesen, mehr oder weniger. Ja. Ich sag mal, es ist ja auch ein karikativer Zweck. So würde ich es jetzt vielleicht argumentieren, wenn da mal irgendwas kommen würde, weil ja, es ist halt immer schade. Ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, wenn da so jemand sitzt da bei der Krankenkasse, der sagt, naja, für die Leistung in der Psychiatrie das oder die Stunde das, ja, und du nimmst da jetzt in einer Gruppe einen Zehner oder in einer einzelnen Zwanziger, da sagt man auch schon, was geht da, ne? Was geht da? Aber es ist ja schön, ich meine, wenn du sagst, du musst davon nicht leben, dann ist man ja eh, glaube ich, schon mal ein bisschen freier. Wie viel Zeit investierst du da so die Woche?
Oh ja, also dadurch, dass ich, die Einzeltherapien, das unterscheidet sich ja, ne? Es kommen Menschen einmal zu mir, die einfach nur das Ohr brauchten und gesagt haben, okay, das hilft mir schon weiter. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die kommen dann 4, 5, 6 Mal zu mir. Das variiert. Das kann ich gar nicht so in Stunden fassen. Den Glücksclub zum Beispiel habe ich.
Wie viel Zeit du so im Schnitt in der Woche investierst? Für dich? Also wo du da Zeit einbringst.
Um mich.
Für die Glücks. Momente für
24 die Stunden.
Nein, also
ich weiß, intensiv würde ich sagen, sind das aber schon mit. Nein, das sind 24 Stunden. Ich träume, ich habe Ideen, wie kann ich was umsetzen? Ich lese nach, ich nehme auf, was kann man mit einbringen? Also eigentlich ist mein ganzes Dasein für die Glückstherapie. Vorbereitungsstunden, würde ich sagen, habe ich immer so 1 bis 1,5 Stunden, bevor der Mensch zu mir kommt. Und ja, und dann haben wir immer so 1 Stunde plane ich ein, aber das geht auch gerne dann mal ein bisschen länger. Und das ist dann auch gut so.
Ich meine, du bist ja auch gut ausgestattet. Du hast ja einen Erfahrungsexperten zu Hause, der ja geschulter Burnout-Therapeut ist. Also ja. Da mache ich mir jetzt bei dir keine Sorge, aber wie ich das raushöre, kann man sich schon drin verlieren.
Ja, das kann man.
Ja?
Da sollte man auch wirklich gut bei sich sein und danach auch wieder für sich was Gutes tun. Und man kann das hören und auch annehmen, aber man darf es dann auch danach wieder abschütteln. Also ich bin bei jedem ganz nah, aber danach bin ich dann auch wieder ich. Ja.
Und das, den Bogen bekommst du hin?
Den Bogen bekomme ich hin, nachdem ich durch viele Täler geschritten bin und mich oft in einigen Sachen verloren habe und stark an meine Grenzen gegangen bin, auch über die hinaus. Mich nicht ehren konnte und das hat gelernt und ich glaube, ich brauchte diesen Weg, um jetzt diese Arbeit machen zu können. Ja.
Schön. Also es ist nicht einfach mal so, ich glaube, es ist sowieso, auch wenn es jetzt bloß in Anführungsstrichen die Ausbildung eine Woche ist, ja, die schon sehr hart ist,
ja.
Du musst aber auch erstmal die Kosten haben.
Ja.
Ja, selbst wenn du jetzt jemand da, wo war die Ausbildung?
In Berlin.
In Berlin.
Ja.
Selbst wenn du Freunde hast, wo du vielleicht kostenlos übernachten kannst, ja. Meine 1400 Euro sind 1400 Euro.
Ja.
Die musst du ja erstmal haben. Die hast du ja wahrscheinlich nicht als jemand, der, sage ich jetzt mal, von AG2, Bürgergeld heißt es jetzt, glaube
ja,
ich,
genau.
Lebt. Das ist ja schon irgendwo, da muss ja schon irgendwo auch ein Ursprung da sein. Ja?
Ja.
Wenn du sagst, das Arbeitsamt unterstützt das nicht.
Das Institut bietet Abzahlen zum Beispiel an.
Ratenzahlung.
Ratenzahlung ohne Zinssatz.
Das ist schön.
Sehr wertvoll. Und auch, du kannst auch deine Ausbildung machen und dann hintendran noch weiterzahlen. Also du musst nicht erst alles bezahlen und dann kann ich losstarten, sondern du kannst auch hintendran weiterzahlen.
Das ist schön. Das ist ein sehr schönes Entgegenkommen, um da halt einfach auch, sag ich mal, niederschwellig Menschen, die vielleicht jetzt zu Hause sitzen und sagen, ach Mensch, ich könnte ja, und der Freundeskreis sagt, Mensch, du hilfst immer allen und so weiter, wo man dann vielleicht einfach sagen kann, man kriegt da eine andere Wertschätzung.
Ja.
Wenn es bloß der Zehner ist, ja, das ist aber schon eine Wertschätzung.
Genau.
Auch wenn andere jetzt sagen würden, ja, das ist jetzt aber ein Geld, ja, aber irgendwo, es ist irgendwas, ja.
Ja.
Und wenn dir einer, weiß ich nicht, kommt und da die Haare macht, ein bisschen nochmal irgendwie, dann ist ja auch gut. Ne?
Ja.
Das ist dann der sogenannte Energieausgleich, wie du vorhin gesagt hattest. Du hast erzählt, du hast diesen Glücks- oder einen Glücksclub. Zwei sind es mittlerweile.
Ja.
Hier in der Nähe von Predöl, also wir sind hier in Brandenburg, in
Pritzweig und in Wittenberge.
Wittenberge, nicht Wittenberg, in Sachsen-Anhalt,
genau.
Wittenberge.
Ja.
Genau. Wie weit ist es auseinander?
40 Minuten Autofahrt, Kilometer.
Warum in beiden Orten?
Ich arbeite im SOS Kinderdorf und wir haben in Pritzweig eine Außenstelle und mein Arbeitgeber hat mir dort günstig Räume zur Verfügung gestellt. Und in Wittenberge bin ich tätig im SOS Kinderdorf und auch da konnte ich im Bürgerzentrum. Und da habe ich gedacht, dann kann ich es doch an beide Orte verlegen.
Genau. Auch ein kleiner Ort.
Und man kommt den Menschen ja entgegen. Also die Pritzweiger müssen da nicht weit bis nach Wittenberge fahren und ich komme dann zu den Menschen.
Ja, nee, es hat mich jetzt nur gewundert, weil es ist ja doch schon ein gewisses Arrangement. Sag mal, was du da so an den Tag legst und dann auch noch im SOS Kinderdorf arbeitest und hier noch eine Zuhörgeschichte machst. Und,
willst du noch meinen Hof hören, wie viele Tiere wir haben?
Wie gesagt, du hast ja einen Mann, der da auch sehr chillig unterwegs ist, ja. Glaube ich. Er ist sehr entspannt, also spüre ich so.
Ja.
Und mit der Ausbildung mache ich mir da jetzt direkt bei dir nicht wirklich Sorgen. Nein, obwohl ich sagen muss, ich sehe da so einen Spiegel des immer machen Wollens. Und
viele Menschen fragen mich immer so, oh, wie schaffst du das alles denn auch so mit dem Harfespielen und so? Dann sage ich immer, schaffe ich doch gar nicht. Mhm. Ich mache das, was jetzt dran ist und das, was jetzt wichtig ist. Ja.
Schön. Ja, Mensch. Klientel hat man, wo man tätig werden kann, hat man. Ich wünsche, dass es da Möglichkeiten gibt, in Kliniken auch Fuß zu fassen. Weil dort ist ja oftmals auch, das Personal ist immer sehr eng, dann hat man halt einfach da, wenn jemand krank ist und wenn der zweite noch krank wird, dann sieht es da auch schon dünner aus. Ich war mal in einer Klinik, die hatten speziell eine, die war da engagiert, die hat alle Therapien, die ausgefallen hat, die übernommen.
Ja.
Fand ich cool.
Ja.
Wenn Sport ausgefallen ist, hat die da irgendwie, dann haben wir da 3 Medizinbälle geworfen. Es war egal, wir hatten keinen Ausfall. Dieses schon mal scheiß Ausfall, ne?
Ja.
Und
die war da.
Mhm. Die war da. Und wenn es eben Kunst war, dann, was weiß ich, dann hat die uns da irgendeine Aufgabe, die sie wahrscheinlich auch irgendwo gelernt hat. Ja, und ich finde das toll. Wie gesagt, wir als Patienten hatten nicht den Ausfall, nicht dieses negative Erlebnis, schon wieder Ausfall. Ja, es ist ja so.
Immer man, passiert mir sowas, ne?
Ja, und wo man dann, wo dann halt vielleicht einfach mal so eine Klinik sagt, ja, okay, wir haben das jetzt geprüft, wir könnten Sie da mal so als Freelancer buchen, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Ansatz.
Ja.
Ja. Was, wir kommen langsam zum Ende der ersten Stunde oder der Stunde. Was möchtest du den Menschen noch mitgeben draußen? Eine Botschaft.
Ich möchte eine Botschaft, ja. Ich möchte den Menschen draußen mitgeben, hört mehr auf euren Bauch, lasst den Kopf weg. Geht nicht immer, aber ihr seid euer bester Wegweiser und euer Bauch wird immer sagen, was richtig ist, was gut ist, was dir gut tut und wie dein Weg wird. Das würde ich gerne den Menschen mitgeben.
Danke, Mareike. Konrad, was möchtest du den Menschen da draußen noch mitgeben, bevor wir dann mit deinen harten Klängen hier unsere wunderschöne Stunde verlassen?
Ach, nur was Lapidares, mein Universalrat. Wenn du zwischen einem guten und einem schlechten Rat unterscheiden kannst, dann brauchst du gar keinen.
Super. Ja, Konrad wird uns schön in den Feierabend hier spielen. Wir danken dir. Wir danken dir.
Gerne.
Danke dem Team und der wunderschönen Natur hier, dass wir heute hier mal so eine Außensendung machen durften. Vielen lieben Dank. Bis dann.